Wir machen etwas anders, wir machen etwas besser, wir laden uns vielleicht mehr Verantwortung auf. Wenn das keine Rückmeldung bekommt, dass man sagt, hey, klasse, ist toll gegangen, oder auch hier müssen wir noch ein bisschen nachschärfen, aber grundsätzlich ist es der richtige Weg, dann fallen wir wahrscheinlich in unsere alten Gewohnheiten zurück.
Herzlich willkommen zu Denkbar, dem Podcast für Unternehmer. Der Ort, an dem Themen besprochen werden, die uns wirklich bewegen. Die kleinen Stolpersteine im Alltag, manchmal generationsübergreifend, manchmal diskutabel, aber auf jeden Fall immer konstruktiv, werden aufgearbeitet durch Alexander von Uslar Gleichen und Katharina Stapel.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Den kann ich nur wieder.
Guten Morgen.
Guten Morgen, eine fremde Stimme mit hier in unserem Podcast. Darf ich vorstellen, Dr. Stefan Bartling ist heute zu uns zu Gast. Ich habe ein bisschen was gelesen. Zertifizierter Business Coach, Change Manager, promovierter Molekularbiologe, Key Account Director, Geschäftsführer, CEO, international tätig, Aufsichtsratsvorsitzender und so weiter und so fort. Die Liste ist sehr lang und aktuell sitzen Sie auch an Ihrer Masterthesis? Sie machen Ihren Master in Organisationsentwicklung, richtig?
Das ist richtig.
Das Thema Rolle der Führungskraft in der Zukunft, jenseits vom Mainstream.
Ja, das ist ganz gut umschrieben, das, worum es geht. Ja, vielen Dank für die Einführung.
Sehr gerne.
Das Thema Führung hat mich, wie Sie gerade auch aus meiner Vita vorgetragen haben, schon lange begleitet. Der Hintergrund dafür ist ganz banal erklärbar. Führung ist ein leidenschaftliches Thema für mich. Ich führe gern und arbeite gerne mit dem Thema Führung aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und jetzt eben als Coach, Organisationsentwickler und habe mich vor etwa 3 Jahren entschieden, ein Studium, ein Masterstudium an der Technischen Universität Kaiserslautern zu beginnen mit der Zielsetzung des Abschlusses eines Masters.
Sehr, sehr beeindruckend tatsächlich. Sie haben Ihren Arbeitshauptsitz in Göttingen, ist das richtig?
Das ist richtig.
Und aus dem Vorgespräch weiß ich, Sie haben auch wahrscheinlich auch ein bisschen historisch bedingt so ein bisschen Ihre Hauptkundschaft im Theater.
Ja, das ist wahr. Ich muss jetzt lächeln, weil wie kommt ein ursprünglicher Molekularbiologe zur Theaterklientel? Ja, fast kann man sagen, wie die Jungfrau zum Kinde. Ich wurde irgendwann mal von einem Theater gefragt, ob ich dort in den Führungszirkeln, in der oberen Führung bestimmte Prozesse, Coachings, Führungsentwicklung begleiten würde und moderieren würde. Der Hintergrund war daraus, dass meine Partnerin hier bei Highstep Organisationskultur, Heidi Semmler, schon viel länger Erfahrung mit Theater, Organisationsentwicklung, Coaching hatte. Man wollte jemanden als einen Begleiter, als einen Moderator, der so gar nicht aus dem Theater kam, der eine andere Perspektive hatte. Und so bin ich dann im Jahr 2013 zum ersten Mal in Berührung gekommen mit Team- und Organisations- und Führungsentwicklung an Theatern.
Wow. Herr von Uslar Gleichen, Sie waren ja derjenige, der mir Herrn Dr. Bartling vorgestellt hat und gesagt hat, dieser Typ, der muss zu uns im Podcast.
Das stimmt.
Ja, warum?
Weil er so anders ist. Weil er so anders ist. Es ist so einfach gesagt, er ist so anders. Wir haben uns mehrfach unterhalten, Dr. Bartling und ich, wie Sie ja auch, liebe Frau Stapel, haben wir so ein gemeinsames Thema, nämlich das, was uns alltäglich umgibt in der Herausforderung dessen, was uns umgibt. Und immer wieder stolpern wir ja darüber und sagen, was ist eigentlich Führung, wie wird geführt? Wie gehen wir mit dieser neuen Führungsstil um, der ja gar nicht mehr so neu ist? Und es ist so wohltuend, sowohl Sie, Frau Stapel, zu hören, wenn Sie vor dem Podium stehen und Ihre Art und Weise eines Führungsstils und das Umgehen mit den bestehenden Generationen tun. Und Dr. Bartling macht das ganz genauso. Und da habe ich gedacht, wow, also so dieses Durchloben, immer zu sagen, hüpf, wir sind alle toll. Das macht er nämlich ja nicht so, sondern er kann eben auch einfach mal eine klare Kante sagen. Und das hat, so wie ich das mitbekommen habe, vielen so imponiert, dass sie gesagt haben, oh ja, das finde ich ganz cool, so wie er coacht. Und ich finde es ganz cool, sie beide zusammenzubringen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass daraus eine Symbiose entstehen kann. Deswegen ist er heute da.
Sehr schön, darüber freue ich mich sehr. Herr Dr. Bartling, Sie loben nicht? Oder was soll das bedeuten? Klare Kante, nicht loben. Hier brauche ich ein bisschen Futter.
Also wenn es mir in einem Workshop, jetzt hätte ich fast gesagt, zu langweilig wird und die Menschen sagen, ja, wir brauchen mehr Wertschätzung, wir brauchen mehr Lob, dann sage ich gern, das stimmt nicht. Ja, und Sie können sich vorstellen, das ist ein bisschen provokant und dann stehen die natürlich auf, weil ich glaube, Lob ist zu einfach. Natürlich können und wollen wir Lob haben und auch Lob geben. Es gibt Situationen dafür, aber ich glaube, wir müssen ein Stück weitergehen, weil gehen wir zurück zum Kommunikationshintergrund, wer lobt wen? Ich glaube, wir kommen immer darauf zurück, das sind vielleicht die Eltern, ihre Kinder, Lehrer, Lehrerinnen, ihre Schüler, Schülerinnen. Und deshalb sage ich immer, ich glaube nicht, dass die Menschen Lob wollen. Ich glaube, die wollen klare Rückmeldung, Feedback oder auch meinetwegen Feedforward, was in Zukunft anders zu tun ist. Und die Menschen wollen das auch nicht nur empfangen, also in diesem Fall in einer Hierarchie, sondern sie wollen auch die Möglichkeit haben, Feedback an Führungskräfte geben zu können. Aber da haben wir oft die Angstfreiheit in der Organisation, die psychologische Sicherheit noch gar nicht wirklich ausgeprägt. Aber das ist das, womit ich gerne arbeite und sagen, mit Kommunikation klar und präzise umzugehen. Das ist so eine der Maximen, mit denen ich mich in meiner Arbeit befasse.
Also ich kann das noch mal ein bisschen verdeutlichen, was mir so wunderbar gefallen hat, denn das war so dieses, als Dr. Bartling und ich uns über dieses Thema unterhielten und er mir dann sagte, naja, also Lob, also das ist eine Frage tatsächlich der Kommunikation, wie man es kommuniziert. Aber was ist denn nun eigentlich Lob? Und wenn dann also irgendwelche Menschen da stehen und sagen, ja, habe ich das nicht toll gemacht? Habe ich das nicht toll gemacht? Komm, lob mich mal. Hat er dann zu mir gesagt, er hätte sein Gegenüber angeguckt und gefragt, wer lobt dich denn eigentlich? Wer sagt, das hast du fein gemacht, Junge? Wer ist das? Ist das deine Mutter? War das deine Mutter? Ja. Willst du immer noch, dass deine Mutter heute zu dir sagt, Junge, das hast du fein gemacht? Und genau darin ist der Unterschied, eben das zu kommunizieren, was ist Lob in dem Sinne, was da abgerufen werden soll, oder in der Kommunikation etwas an Wertschätzung der Leistung gegenüber zu bringen. Und das fand ich einfach cool. Und das war die klare Kante, die mir gut gefallen hat. So wie mir das bei Ihnen gut gefallen hatte, als wir ja zusammen beim BVMW waren und Sie einen hervorragenden Vortrag gehalten haben und der ähnlich kommuniziert haben. Also das ist genau das mit der klaren Kante, was ich meine.
Also gerade im Bereich Führungsstil herrschen ja verschiedene Theorien und Modelle, die so eingeführt werden. Sie berichten jetzt so ein bisschen aus Ihrem Alltag und sind da natürlich, haben da ein gutes Standing und sagen, okay, das ist meine Sicht der Dinge, so arbeite ich. Woran machen Sie das fest, dass das so wie Sie arbeiten, mit klarer Haltung, klarer Kommunikation, dass das auch etwas ist, wo Sie sagen, das wollen die Menschen. Also woran machen Sie das fest?
Das ist eine Frage, die sehr gut ist, die auch sehr tief geht. Also ich glaube, ich versuche zu differenzieren. Und ich sage auch zu den Menschen, wenn sie mit mir arbeiten, differenziert, findet eure Kompetenzen. Ich nehme ein Beispiel. Wenn Sie in Situationen gehen und Sie fragen, beispielsweise das Thema Führungsstil, gehen Sie rein und fragen Sie, wie führen Sie denn so bei einer Führungskraft? Dann hören Sie wahrscheinlich in 80-85% die Rückmeldung, auch kooperativ. Warum wird das gesagt? Weil man glaubt, dass es sozial erwünscht ist, dass kooperativ geführt wird. Und wenn ich dann reingehe und sage, ich halte das für Quatsch, ich glaube, dass sie auch kooperativ führen. Ich glaube auch, dass es gut ist, in bestimmten Situationen mit bestimmten Menschen und bei bestimmten Aufgaben kooperativ zu führen. Aber es gibt eben auch andere Situationen. Deshalb bin ich jemand, der bei dem Thema Führungsstil, hört sich mal so ein bisschen wie eine Mode an, da bin ich so ein bisschen zurückhaltend und sage, Ich glaube persönlich an eine differenzierte Führungsarbeit und die zugegebenermaßen komplex ist, einfach aus dem Grund auch, weil wir in einer komplexen und schnelllebigen Zeit leben und da auf ganz, ganz unterschiedliche Arten und Weisen als Führungskraft handeln und auch manchmal reagieren müssen.
Was brauchen aus Ihrer Sicht Führungskräfte, um differenziert führen zu können? Also ich glaube, das ist ja nichts vermutlich, was man so ohne weiteres kann. Man bedarf ja sicherlich vielerlei Skills, Reflexionsfähigkeit, Empathie, Durchsetzungsvermögen, kann ich mir vorstellen.
Ich glaube, wir sind wieder bei der Klarheit. Ich glaube, wir sind bei der Klarheit, auch der Rollenklarheit der Führungskraft. Das ist etwas, was eine vielleicht ausgeprägtere Rolle spielt als früher oder als man früher gedacht hat. Früher heißt es vielleicht vor 30 oder 50 Jahren. Dass die Grundwährung für gute Führung ist aus meiner Sicht heraus der Aufbau von Vertrauen. Dass Menschen sich in einer psychologischen Sicherheit zu arbeiten wohlfühlen. Und das ist jetzt keine moderne, weiche Oberfläche, die wir da geben wollen, in der wir uns so in so einem Schaumbad suhlen, sondern es geht wirklich auch darum zu sagen, wenn Menschen sich sicher fühlen und wenn wir eine Angstfreiheit haben, das wurde auch erwiesen, also auch in Studien unter anderem von der Harvard Business School, also auch auf relativ hohem Niveau, je mehr Angstfreiheit herrscht und je mehr psychologische Sicherheit herrscht und das ist eine Aufgabe, das herzustellen durch die Führungskraft, desto größer ist die Leistungsmotivation und in den meisten Fällen auch die tatsächlich natürlich der Wille und die Fähigkeit, Kreativität einzusetzen.
Also das heißt, wenn ich daran mal reingrätschen darf, als Führungskraft muss ich extrem viele Feel-Good-Meetings machen, einen Obstkorb hinstellen, Kickertisch, all diese ganzen Dinge oder was Nein. braucht es heute für Vertrauen?
Nein, ich glaube, Sie brauchen keinen Kickertisch, Sie brauchen auch keinen Obstkorb. Ich glaube, Sie brauchen den Beziehungsaufbau, Sie brauchen Kommunikation. Ich bin gerade dabei für meine Masterthese, eine, ich nenne das Expertenbefragung durchzuführen mit Führungskräften aus ganz unterschiedlichen Branchen, an ganz unterschiedlichen Reifegraden. Und ich habe bei den Führungskräften auch immer eine Idee, wie sind die in ihrer, auch in ihrer Performance, um das mal auf Neudeutsch zu sagen. Das sind Leute, die sind gut, die erreichen ihre Ziele oder wenn sie sie nicht erreichen, dann gibt es Herausforderungen und es ist so eine Korrelation da, je besser die in der Performance sind, was natürlich auch die Zielsetzung der Firma oder der Organisation angeht, das dürfen wir nie vergessen. Was der Zweck, die Aufgabe ist, unsere Chefin, hätte ich jetzt fast gesagt, die Aufgabe ist die Zielsetzung. Und diese Menschen sind, wenn ich die Befragung mache, oft sehr erfolgreich, weil sie, und das sagen sie auch ganz bewusst und das haben sie differenziert herausgearbeitet, weil sie einen ganz intensiven Austausch, auch schnellen Austausch mit ihren Mitarbeitenden pflegen. Der kann auch durchaus kritisch sein, der hat mit Feedback in beide Richtungen zu tun, da werden Probleme, da werden Fehler angesprochen, aber das ist eben auch etwas, was uns gemeinsam weiterbringt.
Also ganz ist nicht Fehler, Dr. Bartling, wiederum aber ein Thema, eine Fehlerkultur, die wir bei uns haben, über die erstmal nachgedacht werden muss, die tatsächlich der nachwachsenden Generation oder den unter uns Lebenden nahegebracht werden kann. Also wie geht eine Führungskraft mit Fehlern in der Definition des Fehlers um für die, mit denen sie arbeiten?
Das Thema Fehlerkultur wird aus meiner Perspektive heraus auch etwas zu inflationär benutzt, weil bei manchen Menschen der Eindruck entsteht, jetzt treffen wir uns, um Fehler zu machen. Oder es ist sexy, Fehler zu machen. Es gibt, glaube ich, sogar, das Wort habe ich nicht erfunden, es gibt, glaube ich, sogar in der Startup-Szene die sogenannten Fuck-Up-Nights. Ja. Das kann durchaus sinnvoll sein. Ich glaube auch da wieder, ich bin ein Freund der Klarheit und auch der Differenzierung. Fehler sind unabdingbar, wenn wir uns in agilen Prozessen befinden. Das heißt, wir arbeiten mit etwas, wo wir die Lösung nicht kennen und wo wir auch keine wirkliche Rückgriffsmöglichkeiten haben auf Erfahrung. Ja, also ich glaube, die Corona-Pandemie mit neuen Regeln, die wir implementieren müssen, hat das auch immer wieder gezeigt. Wir mussten sehen, wie wir plötzlich mit hybridem, auch mit virtuellem Arbeiten zurechtkommen, was früher möglicherweise noch nicht der Fall war. Das bedeutet, wenn wir neue Dinge machen, machen wir Fehler, wir machen sowieso Fehler, weil Entwicklung ist immer mit Fehlern behaftet. Und Scheitern ist nicht das Gegenteil von Erfolg, sondern auch ein Teil davon. Aber wir müssen auch unterscheiden, sind es agile Prozesse, die in die Zukunft gerichtet sind, mit Kreativität, wo wir sagen, wir haben viel Wissen und Erfahrung nicht, auf die wir zurückgreifen können, oder haben wir etablierte Prozesse, wenn wir zum Beispiel sagen, wir schreiben Berichte etc., dann ist es Fehler zu machen, das kann natürlich vorkommen, aber dann ist es ineffizient. Deshalb bin ich immer gerne da auf der Seite zu sagen, wir differenzieren zwischen zukunftsgerichteten agilen Prozessen und denen, die wir effizient einsetzen können, die schon in einer Organisation implementiert wurden. Wenn wir da regelmäßig wieder Fehler machen, sollte man wirklich reingehen und sagen, warum ist das so? Was müssen wir da verbessern?
Also wenn ich auf etwas zugreife, was ich nicht kenne, wenn da etwas Neues ist, Dr. Bartling, ist das, denke ich, ganz normal, dass man dann überlegt, wie geht man damit um? Was ist die Entwicklung darin? Wenn ich allerdings in der Wortfindung bringe, das kann ja mal passieren, weil Fehler kann ich auch machen, weil sie eben einfach mal so passieren können. In einem Ablauf, der innerhalb eines Betriebes gängig ist und dazu da ist, dass er so eingehalten wird, um nicht unter Umständen einen Ablauf in der Produktion durcheinander zu bringen, sodass es also unter Umständen zu nachhaltigen finanziellen Schäden kommen kann, der nicht eingehalten wird und dann hinterher gesagt wird, naja, kann ja mal passieren, ich kann auch mal einen Fehler machen. Und wenn man ihn darauf anspricht, dann hinterher noch laut in das Kollegium hineinzurufen, das ist aber eine seltsame Fehlerkultur hier im Unternehmen. Ich bin jetzt beleidigt. Also das ist ja, glaube ich, hat ja mit Fehlerkultur nichts zu tun. Wie geht denn dann aber, und da will ich jetzt den Bogen dazu schlagen, unter Umständen eine Führungskraft mit genau einer solchen Herausforderung um?
Auch da wieder ist es eine Führungsaufgabe, die Fehlerkultur klar zu definieren. Wir nennen das immer gerne einen Spatenstich tiefer gehen. Gehen Sie irgendwo hin, dann sagen Sie, Sie haben oft so ganz oberflächliche Floskeln, die Sie hören, wie ich das vorhin gesagt habe, kooperative Führung, Fehlerkultur in der Organisation. Ich glaube, es geht darum zu definieren, ganz klar, was ist die Fehlerkultur in meiner Organisation? Was ist die Fehlerkultur vielleicht in meinem Team? Was ist die Fehlerkultur in bestimmten Situationen? Sie können zum Beispiel immer, bei agilen Prozessen hat man das ja ganz oft, bei Scrum, bei Design Thinking, dass Sie iterative Prozesse haben, also Schleifen, wo etwas entwickelt wird. In relativ kurzer Zeit danach wird eine Meinung eingeholt. Das kann von Kunden sein, das kann intern von Stakeholdern sein, um zu schauen, wo bewegen wir uns hin. Da ist die Fehlerkultur ein integraler Teil des Prozesses. Und ich glaube, das muss immer wieder geklärt werden, auch zu sagen, wie gehen wir damit um. Ein Beispiel ist es, dieses Thema von Fehlerkultur und in Verbindung mit angstfreier Organisation wurde von einer Amerikanerin, von Amy Edmondson insbesondere, sehr, sehr stark bearbeitet. Und die hat bei Pflegeteams in verschiedenen Hospitälern herausgefunden, dass besonders Teams mit hohen Fehlern oder hohen Fehlerquoten gut waren. Da dachte man auch, das gibt keinen Sinn. Doch, das war, die haben nicht mehr Fehler gemacht, die haben nur mehr und offener über diese Fehler gesprochen und haben daraus Konsequenzen abgeleitet, wie man also Fehler möglicherweise nicht mehr begeht. Das also auch in eine gewisse Qualitätsmanagement reinzubringen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das so zu machen, dass man sagt, nicht lapidar oder auch nonchalant mit Fehlern umzugehen, kann ja mal passieren, sondern auch zu sagen, ja, da ist etwas, was nicht so gelaufen ist, wie es sollte. Das ist durchaus natürlich auch akzeptabel, aber wir sollten relativ schnell daraus etwas lernen und auch anderen in der Organisation durch transparente Kommunikation beibringen oder kommunizieren, was hier vielleicht schiefgelaufen ist, damit wir selbe Fehler nicht zwei oder dreimal machen. Weil ich glaube, beim Wiederholen der Fehler, da wird es dann irgendwann ein bisschen fragwürdig. Ja. Das ist so, glaube ich, der Hintergrund.
Wenn ich eine Grundausbildung in meinem Menschwerden gefunden habe, die mir aufzeigt, was Fehler sein können, wann Fehler gemacht werden können, bin ich da komplett bei Ihnen. Ich sehe aber ja die Herausforderung, dass da Menschen auf einmal ankommen, denen das ja gar nicht mehr beigebracht worden ist. Sie wissen ja gar nicht mehr, was ein Fehler in dem Sinne von Fehler ist und was nicht. Also kommen in ein Unternehmen, in dem bestimmte Abläufe drin sind, die sie selber nicht verstehen, dass sie dazu gehören, durch einen bestimmten Verhaltenskodex, durch bestimmte Herangehensweisen, eben Dinge einfach diszipliniert, das nächste böse Wort, zu tun. Sondern ja viel lieber unverbindlich sind. Das ist auch für viele ein schönes Wort, für mich auch so ein nicht so schönes Wort. Ich glaube, dass da an die Führungskräfte ein unglaublicher Schwall an Dingen herankommt, mit denen sie im Moment auch gar nicht wissen, was sie erwartet. Weil gerade so, wie Sie argumentieren, Dr. Bartling, ist das genau auf dieser Ebene, wie nach meinem Dafürhalten ja eigentlich ganz oft argumentiert. Es wird vorausgesetzt, dass die Menschen, die da sind, all diese Dinge ja auch wissen. Im Grundverständnis bleiben wir ruhig bei dem Wort Fehler. Weil wir wissen, okay, ich kann etwas tun, es kann auch mal ein Fehler passieren. Es ist gut, wenn wir darüber reden, damit wir uns miteinander untereinander austauschen können, um derartige Fehler vielleicht gemeinsam auch behandeln zu können, zu wissen, wie ich das nächste Mal damit umgehe, damit sie nicht entstehen. Wenn ich aber all das gar nicht mehr in der Grundausbildung, ich nenne es mal so, in der menschlichen Grundausbildung nicht habe, dann stößt ja schon die Führungskraft an ihre Grenzen, weil sie etwas voraussetzt, was der Mensch, der da kommt, ja gar nicht mehr hat.
Ich glaube, hier würde ich gerne zwei Dinge trennen. Die eine Sache ist natürlich, dass das, wie ich es dargestellt habe, das ist möglicherweise in einer Organisation eine Fehlerkultur, die man entwickelt, die man auch beschreibt. Und das ist nicht eine Person allein die Führungskraft, sondern typischerweise ist das ein partizipativer Prozess. Muss es nicht sein, aber kann es mit Vorteil sein. Das bedeutet, man einigt sich auch darauf, wie soll denn bei uns Fehlerkultur aussehen. Ich mache solche Prozesse öfters und die Idee dahinter ist natürlich, dass 95% der Menschen morgens zur Arbeit gehen und sagen, ich möchte hier einen guten Job machen. Ja, das ist also diese Grundvoraussetzung, so ein Grundverständnis. Und dann kann man sich in den allermeisten Fällen sehr, sehr gut auf eine innere Fehlerkultur einigen, die nicht bedeutet, oh, Fehler können ja mal passieren. Nein, das wissen wir, die tun das. Es ist der Umgang damit. Gehen wir offen damit um, kehren wir es unter den Teppich oder lernen wir etwas daraus? Das ist der Punkt. Und auch gibt es Prozesse, wo wir sagen, hier im Qualitätsmanagement müssen wir vielleicht nachschulen oder wie auch immer. Komme ich auf den zweiten Punkt, der genannt wird. Es gibt Menschen, die das vielleicht in der Grundanlage nicht haben. Da komme ich auf einen Punkt, der hat auch wieder mit einer Führungsaufgabe zu tun. tun. Der hat mit einer Identifikation und auch Analyse von Kompetenzen zu tun. Da kommen wir im Prinzip auch in dieses Thema von Diversity oder Diversity Management. Diversity Management ist ja viele Dinge und es kann auch sein, dass Menschen in einer Organisation arbeiten, die ganz, ganz unterschiedlich von ihren, nicht nur von den fachlich-sachlichen Hintergründen und Ausbildung, sondern auch von ihren persönlichen Kompetenzen arbeiten. Es gibt Menschen, die sind mehr visionär. Es gibt Menschen, das sind gute, man nennt es auch People Manager, die also wirklich auch dafür sorgen, dass eine gute Kommunikation stattfindet, also die binden. Und es gibt Menschen, die sind sehr, sehr stark in Bezug auf Strukturen unterwegs, die zum Beispiel ganz oft bei einer Fehlerkultur oder dort, wo Fehler nicht unbedingt zulässig sind, sehr gut aufgehoben sind. Also es hat auch damit zu tun, Stärken zu stärken. Und manche Menschen sind eben kreativer. Dann ist es besser, sie in Prozessen zu haben, wenn das möglich ist, wo auch Fehler zulässig sind oder wo man weiß, dass man mit Fehlern umgehen können muss.
Sie haben eben eine interessante Zahl genannt, nämlich 25%, die morgens zur Arbeit gehen, wollen gut arbeiten.
95, ich habe 95 gesagt. Entschuldigung, das wäre 85, 25 wäre eine Katastrophe.
Ich meinte auch 95, sorry, ja. 95. Jetzt kommt meine ketzerische Frage, woher wissen Sie das? Weil ich kenne eine ganze Menge, die sagen, also ich gehe um zu arbeiten, zum Lachen gehe ich wieder nach Hause. Aber da, wo ich bin, tue ich das, was ich tun muss. Aber so what, hier ist meine Arbeit.
Jetzt versuche ich das sprachlich präzise zu machen. Ich glaube, ich habe gesagt, 95% gehen zur Arbeit, um einen guten Job zu machen.
Ja, genau. Woher wissen Sie, dass Sie einen guten Job machen wollen und nicht einfach nur Ihren Job machen wollen? Entschuldigung, wo kommt das Wissen her?
Das ist auch eine Definitionssache, ne? Also was ist für den einen der Job und was ist für den anderen ein guter Job? Aus meiner Erfahrung kann ich da nur noch ein Thema vielleicht mit in den Ring reinwerfen. Und das ist das Thema Erwartungsmanagement in Bezug auch auf vertragliche Geschichten. Ja. Also so ein Arbeitsvertrag, wenn man sich mal anguckt, da bin ich teilweise geschockt. Da stehen solche Sachen wie Tätigkeiten drin, wo ich denke, das ist ja alles ganz gut und schön, aber lass uns doch mal über Ergebnisse sprechen. Also man braucht einer Krankenschwester nicht zu erklären, dass sie Wundmanagement können muss zum Beispiel. Aber was soll denn das Ergebnis sein? Also was erwarte ich denn von dir, wenn du bei mir arbeitest? Das fehlt mir tatsächlich und ich glaube, da kommen wir genau an den Punkt, den Sie, glaube ich, auch so ein bisschen im Kopf haben, Herr von Uslar-Gleichen, dass man sagt, so der eine sagt, ich mache doch meinen Job hier sehr, sehr gut. So, das ist doch das, was von mir erwartet wird. Und die Führungskraft sagt oder das Unternehmen, ja mei, also der kommt genau irgendwie 9 to 5 und wir sind ja froh, dass er wenigstens keinen Schaden anrichtet. Ist es so, Herr Dr. Bartling?
Ich glaube, das ist so, also ich glaube, wir haben eine differenzierte Gemengelage hier. Menschen haben natürlich ganz unterschiedliche Motivationszustände. Manchen Menschen würde ich also absolut eine Demotivation verpassen sozusagen, wenn ich ihnen sagen würde, was sie zu tun haben und wie sie es zu tun haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen so diese Steve Jobs-Anekdote, der gesagt hat, wir wären nicht besonders intelligent, wenn wir Leute einstellen würden, die intelligenter sind als wir, um ihnen zu sagen, was sie zu tun haben. Ja, also das ist ja, hat ja auch damit zu tun. Persönlich ist es, glaube ich, eine Beobachtung, Menschen wollen in den meisten Fällen einen guten Job machen oder zumindest auch das, wofür sie mal einen Vertrag unterschrieben haben. Ich glaube, das, was ganz wichtig ist, und da haben Sie gerade einen ganz zentralen Punkt gemacht, dass eine Tätigkeit beschrieben wird. Und das ist natürlich auch von der Kultur in den Köpfen der Menschen drin. Also eine Tätigkeitsbeschreibung statt einer Zielbeschreibung. Das geht dann manchmal damit einher, aber ich glaube, es ist wichtig, Menschen einzustellen, auch nicht nur nach der fachlichen Kompetenz, sondern auch nach der Haltung gegenüber und der Motivation für eine Organisation zu arbeiten. Das können ganz, ganz unterschiedliche Motivationen sein. Das können ganz unterschiedliche persönliche Kompetenzen sein, die wir da reinbringen wollen. Aber ich glaube, das wird eine Zukunftsaufgabe, die ich im Übrigen auch im Zuge dieser Arbeit mit einem Personalberater, also klassisch Headhunter, beschreibe, der sagt, auch der Headhunter-Beruf ändert sich in diesem Zusammenhang, weil die Aufgabe es ist, nicht nur das lapidar ausformuliert, einen Lebenslauf zu pushen, sondern tatsächlich wirklich auch auf eine Vision zu gehen, wo kann ich mit diesen Personen mich in den nächsten 3 bis 5 Jahren hin entwickeln, ohne zu wissen, wo sich die Organisation hin entwickelt, weil wir einfach in dieser wahnsinnig turbulenten, volatilen Zeit leben.
Auf welchem Niveau des Arbeitslebens reden wir gerade? Weil ich glaube, wenn ich mir einen Handwerksbetrieb vorstelle, sind diese Fragen zweitrangig.
Ach, wirklich?
Glaube ich nicht. Also ich glaube, grundsätzlich sind so diese ich kann nicht persönliche Kompetenzen auf der einen Seite als ein Thema besprechen und auf der anderen Seite für bestimmte andere Organisationen, Handwerksbetriebe nicht. Das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, dass dieses Thema mit der Motivation, mit persönlichen Kompetenzen, ist natürlich etwas, das ist menschlich, das ist bei Menschen so verankert. Von daher glaube ich, das hat für alle Organisationen grundsätzlich erstmal eine Bewandtnis, meine Sicht.
Sehen Sie da Unterschiede in den Generationen?
Ich definitiv.
Sie, das weiß ich schon.
Ich auch. Das ist, glaube ich, eines der Themen, was wir haben, wenn wir sagen, was sind die Megatrends? Wir haben Dinge, die einfach so dieses Jahr disruptive sind, wie wir das erlebt haben, aber auch, was wir beschreiben müssen, sind Generationen. Ich glaube, dann reden wir von den Millennials, wir reden von Generation Z. Wir haben bestimmte Beobachtungen da. Ich habe kürzlich in einem Coaching das Thema gehabt, da sagt dann eine Führungskraft auch eher in meiner Generation, ja, Herr Bartling, Sie müssen sich vorstellen, ich habe eine Person, die hat einen Vertrag, die ist einen Tag gekommen und dann nicht mehr. Und irgendwann hat sie angerufen und gesagt, ich habe mir das anders überlegt. Das ist etwas. Ich muss zugeben, ich in meiner Generation, ich habe damit wahrscheinlich ein paar Schwierigkeiten, erstmal damit umzugehen grundsätzlich, aber das ist etwas, wie es ist. Da muss ich also auch mein Konzept, was ich im Kopf habe, meinen eigenen Wertekodex, muss ich nicht verändern, aber zumindest mit der Realität von heute abgleichen. Das heißt, die Frage ist natürlich auch, wie kann ich damit umgehen? Darauf habe ich jetzt keine Patentlösung, aber die Veränderung, dass man anders tickt, dass man vielleicht sagt, Work-Life-Balance bedeutet viel für mich. Ich sehe eine Anstellung in einer Organisation vielleicht mehr als ein Projekt und sehe nicht so sehr die nächsten 10 oder 15 Jahre, sondern vielleicht mehr die 2 oder 3 Jahre. Ich glaube, das ist etwas, womit wir auf jeden Fall uns befassen werden.
Also was ich im Arbeitsalltag mitbekomme, alle Welt schreit nach Diversität. So, stellen divers ein, wir wollen divers sein. Und wenn man dann genauer hinguckt, dann bin ich etwas irritiert. Und frage mich, von welcher Art Diversität reden wir denn hier? Ich meine, da drücken sie bei mir alle Knöpfe tatsächlich bei dem Thema. Aber der Unterschied zum Beispiel, wir sind divers, weil wir viele Frauen einstellen. Das erscheint mir irgendwie nicht logisch. Also ist Diversität nicht vielmehr, was bringe ich an Kompetenzen mit zum Tisch? Ist das nicht vielmehr etwas, was die eigentliche Herausforderung ist und zusätzlich auch noch natürlich eine unheimliche Bereicherung, wenn man weiß, wie man diese Bälle in der Luft halten kann und davon profitieren kann?
Ich bin da völlig bei Ihnen. Ich stimme da völlig zu. Ich glaube, das Thema Diversity Management oder Diversitätsmanagement wird oft sogar mit Integration oder Inklusion verwechselt. Ich glaube, das sind oft wieder Worte, die oft nicht wirklich professionell und differenziert angewandt werden, leider. Grundsätzlich, glaube ich, ist dieses Diversitätsmanagement, also Diversität, Vielfalt, gut. Das ist auch nicht wirklich neu. Es gibt grundsätzlich ja auch Studien, die sagen, Organisationen haben einen großen Vorteil, die sind schneller, die sind agiler, auch agiler wieder, was bedeutet das? Die sind gewandt, können also schnell intelligent handeln, weil wir unterschiedliche Kompetenzen zusammenbringen. Aber diese unterschiedlichen Kompetenzen sind eben auch unterschiedliche Kompetenzen. Das können Männer, das können Frauen sein. Also Diversität beginnt schon bei nicht sichtbaren Dingen. Das können also unterschiedliche Kompetenzen sein. Und ich glaube, ja, Diversitätsmanagement ist wichtig. Es bringt viel, also es bringt wirklich gute Resultate. Es ist etwas, was die Leute miteinander verbindet. Es hat einen hohen Motivationsfaktor zur Folge. Es ist aber auch, muss man dazu sagen, für Führungskräfte herausfordernd, Diversität zu managen bzw. zu führen.
Absolut. Und ich glaube, jeder, der an so einem Prozess beteiligt ist, muss Diversität natürlich auch aushalten können.
Ja.
Weil das ja nicht nur ein gemeinsames Wachsen oder ein gemeinsames Scheitern ist, sondern natürlich auch unter Umständen ein wandelnder Kompromiss.
Das ist ein wandelnder Kompromiss, da bin ich dabei. Und auch ganz oft geht Diversitätsmanagement einher mit Konfliktmanagement.
Ja.
Das ist etwas, was passiert. Und ich glaube, das ist normal. Und das ist dann auch wieder die Aufgabe, hier so etwas medierend einzugreifen. Wir kommen wieder zurück zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Führungskräfte haben als postheroische Führungskräfte vielleicht andere Rollen einzunehmen und die Moderation und manchmal auch Mediation von Konflikten, aber auch von Diversität ist mit Sicherheit eine der zentralen Rollen dabei heute.
Also ich möchte mal in dieses Wort Diversität und Projekt, Dr. Martling, dass Sie eben auch schon gesagt hatten, nämlich dass Arbeit eigentlich eher zum Teil wie ein Projekt empfunden wird. Das Gefühl habe ich eben auch. Und damit kommt man meines Erachtens auch zu dieser Frage, eine gute Arbeit zu machen, ist dann in der Fragestellung, für wen? Also ich bin der Arbeitnehmer und ich mache eine gute Arbeit für mich. Also ich möchte, dass es mir da, wo ich bin, soweit gut geht. Ob das für den Unternehmer gilt, lasse ich mal dahingestellt. Also wenn das sich auch noch deckt mit den Ansprüchen des Unternehmers, dann kann ich auch im Sinne des Arbeitgebers eine gute Arbeit machen. Aber letztendlich bin ich eigentlich eher auf meiner Seite und deswegen bin ich auch in der Diversität meiner selbst, um sagen zu können, also wenn ich meine Stärke hier einbringen kann, wie ich das gerne möchte und auch eine flexible habe und nicht mehr Arbeit als eine Stempeluhr, abgeklappte Uhr zu sehen ist, sondern sie in der Ergebnisorientierung meiner selbst sich wiederfindet, dann mache ich eine gute Arbeit. Aber mich unter Umständen von meinem Arbeitgeber darauf hinführen zu lassen, was er als gute Arbeit empfindet, passt unter Umständen nicht, weil Arbeit für mich ein Projekt ist, das ich unter Umständen morgen abgeschlossen habe und übermorgen wo ganz anders bin, um mein Projekt meines Lebens, mein Work-Life-Balance, mein Arbeiten, mein Sein unter Umständen an einer anderen Projektstelle weiterzuführen.
Das ist natürlich ein komplexer Zusammenhang. Grundsätzlich glaube ich, dass wir haben diese Frage nach der, verzeihen Sie mir, es soll keine Floskel sein, nach der Sinnstiftung. Also ich glaube, es ist wichtig, dass ich diesen auch neudeutsch Purpose sehe in einer Organisation. Das gilt für alle Menschen. Das ist auch jetzt nichts wirklich Neues. Das ist eher neurobiologisch verankert auch. Also je sinnvoller etwas für mich erscheint oder auch zumindest erklärt werden kann, warum tun wir, was wir tun, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich mit einer Aufgabe identifizieren kann. Ich glaube, dass dieses, wie Sie es vielleicht auch bezeichnen, so ein bisschen Ego-Projekt, ich mache das nur, wenn es für mich gut ist. Das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube auch nicht, dass ich das unbedingt unterscheiden muss oder muss im Kontrast stehen zu einer Aufgabe einer Organisation. Ich glaube, das kann sich sehr wohl decken. Ich glaube aber diese Zielsetzung, den Hintergrund, warum tun wir, was wir tun, mit auch jüngeren Mitarbeitenden in Verbindung zu bringen, ist sehr, sehr wichtig. Es ist auch wichtig, ihre Fähigkeiten, man nennt sie oft die Digital Natives, anzuerkennen. Ich habe das gerade von einer sehr, sehr innovativen Abteilung, einem Team in einem Energieversorger gehört, wo einfach auch gesagt wurde, eine junge Führungskraft hat sehr schnell sehr viele Mitarbeitende bekommen, also war schnell bei 55 Mitarbeitenden und hat gesagt, ich habe einen Stamm von 9 Kolleginnen und Kollegen ganz unterschiedlicher ethnischer Ursprünge, aber ich habe auch die Leute dabei, die seit fast 40 Jahren in der Organisation sind und eine riesengroße Erfahrung bringen. Und diese älteren Leute und die jüngeren Neuen zusammenzubringen und die jeweiligen Kompetenzen auch einzubringen, auch so, dass man sagt, das ist auch eine Wertschätzung dabei, hat er gesagt, funktioniert für ihn grandios. Und dann ist auch die Zielsetzung zu sagen, ist das jetzt ein Ego-Projekt oder ist das etwas, was wirklich Sinn macht, vielleicht gar nicht mal so groß im Kontrast miteinander.
Es wäre schön, wenn sich das tatsächlich nachher so herauskristallisieren würde, weil dann kommen wir, glaube ich, da an, wo wir hin müssen. Weil wir müssen ja dementsprechend das, was da jetzt als Alpha-Generation, so ist ja die nächste Generation mittlerweile benannt, auch dementsprechend auffangen. Ja, ist nicht A, sondern Alpha.
Ich hatte mich schon gefragt, was nach Z kommt, ob wir dann wieder...
Genau, ich auch. Vielen Dank. Das ist doch die Erklärung heute. Wieder was gelernt.
Ja. Um Gottes Willen. Ja, ich glaube aber auch, was klar sein muss, also ich habe gestern oder vorgestern ein Einstellungsgespräch geführt, wo auch deutlich vermittelt habe, so, was ist das Mindset, was ich hier erwarte? Ja, also du kriegst alles, aber ich erwarte natürlich auch alles. So, und ich möchte nicht Problemlöser sein, sondern tatsächlich, wir erwarten hier High Performance, was bedeutet, du löst erstmal selber. Wir tolerieren Fehler, wir tolerieren auch Dinge, die mal anderweitig in die Hose gegangen sind, aber eben keine Faulheit. So. Und ich glaube, da haben viele auch Schwierigkeiten mit. Ne? Also zu sagen, okay, an welchen Stellen bin ich denn faul, weil ich es einfach nicht gelernt habe, proaktiv zu sein, selbstwirksam zu sein. Also das ist mir die letzten Monate so derbe vor die Füße gefallen. Das war wie so eine Erkenntnis. Er sagte, okay, da ist tatsächlich gar kein, da ist einfach kein Lernen vorhanden gewesen, glaube ich. Dafür, wie kann ich verantwortlich sein für eine Thematik? Wie kann ich selbstwirksam sein? Ich weiß, ob das generationsbedingt ist oder ob das branchenbedingt ist. Das keine Ahnung. Da werden Sie sicherlich schlauer drüber sein. Aber da ist ja die Frage, wie kriegt man das hin? Also Mein Traum als Arbeitgeber ist natürlich, eine Batterie von Mitarbeitern zu haben, die sich verantwortlich zeigen und die um ihre Selbstwirksamkeit wissen, wo ich mich jetzt nicht mit Micromanagement beschäftigen muss.
Auch da glaube ich wieder, dass das ganz verschiedene Berufsbranchen betrifft. Also von welcher Berufsbranche reden Sie da? Das wäre für mich jetzt so eine Frage. Darüber hinaus aber auch, was ist faul? Also sagen Sie mal heute einem jungen Menschen oder einem mittelalten Menschen oder einem Menschen aus unserer Gesellschaft, um es noch weiter zu fassen, dass er faul ist. Also die einen wissen noch, ob der Wortfindung, die nächsten fühlen sich auf den Schlips getreten und die dritten sagen, ich weiß gar nicht, was das bedeutet.
Absolut. Also faul ist für mich, wenn ich Ihnen Aufgaben aufbürde, die ich hätte selber schon erledigen können, wenn ich mitgedacht hätte.
Ja, da sind wir da aber wieder. So. Also der Mensch denkt so weit für sich mit, wie es seine eigene Aufgabenstellung ist, ein Projekt unter Umständen diesbezüglich umzusetzen. Alles, was darüber hinaus ist, passt nicht in das Work-Life-Balance. Also da ist es dann von Ihrer Seite zu sagen, das ist faul, von seiner Seite ist es nur zu sagen, nein, das passt in mein Leben so hinein. Ich bin da nicht faul. So,
zum Beispiel Meetings vorbereiten. Ne? Also wenn ich mit einem Problem in ein Meeting komme, dann habe ich natürlich das so aufbereitet, dass jeder das nachvollziehen kann und dass ich auch schon alle Lösungen parat habe. Das heißt, dass ich niemandem Zeit tatsächlich verschwende, weil ich eben auch an mein Gegenüber denke. Und da haben wir schon so oft drüber gesprochen, Herr von Ussergleichen, dass da die Lösung offensichtlich drinsteckt, mit für den anderen denken und auch keine Zeit verschwenden, keine Energie verschwenden. Respekt ist auch eine Art von Respekt, finde ich, sich selbst und dem anderen gegenüber.
Absolut. Dazu muss ich aber wissen, dass das überhaupt Respekt ist. Schon das Wort Respekt ist ja etwas, bei dem ich schon wieder nicht weiß, wer weiß denn, was Respekt ist. Also das ist ja auch schon wieder polyinterpretabel bis zum geht nicht mehr. Und bei dem, die nachwachsen, ja auch. Da sind wir bei diesen ganzen Grundbegrifflichkeiten wie Haltung und Disziplin und Ordnung und viele, viele andere auch. Also wenn ich in ein Meeting gehe und sollte eigentlich alles so weit vorbereitet haben, dass ich Problemlösung vor der Nase habe, ist das Ihre Wahrheit. Das ist Ihre Welt. Es muss aber nicht unbedingt die Welt desjenigen sein, der dieses Meeting vorbereitet, weil er mit einer ganz anderen Vorstellung da dran geht.
Absolut. Ich habe jetzt aus Sicht des Arbeitgebers gesprochen und habe so gesagt, so, das ist das Szenario, was ich mir wünsche. So, jetzt ist das Leben ja kein Wunschkonzert und wir wissen alle, die High-Performer stehen nirgendwo Schlange, ja, tatsächlich, und sind ja auch nicht so zahlreich gesät wie der Otto-Normal-Mitarbeiter, sage ich jetzt mal. Wie bekomme ich das hin? Also wie kriege ich dieses Mindset implementiert? Ist es überhaupt möglich?
Also aus meiner Sicht schon. Das ist etwas, womit wir arbeiten. Ich komme zurück auf diesen Grundsatz von Peter Drucker, Management-Vordenker, auch Harvard, der gesagt hat, Culture eats strategy for breakfast, was auch so grundsätzlich diese Maxime ist, mit der wir bei HighStep arbeiten, also Organisationskultur. Jo. Ich glaube zum einen, dass die meisten Menschen partizipativ dabei sein möchten, zu definieren, was ist unsere Haltung, was ist unsere Kultur. Weil sie haben eine Organisationskultur, sie können nicht keine haben. Und die aktiv zu formen, ist besser, als wenn es umgekehrt passiert. Also ich gehe in irgendetwas rein und idealerweise ist es so, dass wir definiert haben, was für uns Respekt bedeutet. Es ist definiert, was für uns Feedback, was für uns Fehlerkultur bedeutet. Nicht, dass man einfach sagt, jo, wir haben auch eine Fehlerkultur hier und keiner weiß, was darunter gemeint ist. Also das ist dieser, ich habe es vorhin genannt, Spatenstich tiefer. Und das ist nicht ausschließlich eine Aufgabe der Führungskraft oder der Führungskräfte oder eines Führungsgremiums, sondern stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Organisation mit, ich sage nur mal 50, vielleicht sind es 150 Mitarbeitende. Sie haben unmöglich diesen Reach, diese Hebelwirkung als eine Führungskraft alle zu erreichen. Das heißt, das müssen Sie über eine Multiplikation, über eine Hebelwirkung machen. Das heißt, es müssen andere Teile der Organisation ein ähnliches Mindset haben. Und das gibt es. Natürlich kann man das entwickeln. Das ist eben so dieser Punkt, mit dem ich auch sehr viel arbeite, dass wir mehr eine Prozessunterstützung und Prozessberatung machen als eine Expertenberatung. Wir sagen nicht, wie euer Laden zu ticken hat, sondern wir geben Möglichkeiten und zeigen Wege auf, wie können wir uns selber so definieren, wie können wir unser beispielsweise Leitbild, unsere Kultur beschreiben und auch nachhaltig beschreiben, damit wir alle auch eine Idee haben, was bedeutet das, wann sind wir divers und was ist bei uns zulässig und was ist vielleicht auch nicht zulässig. Das Interessante, die Beobachtung dabei ist dann, da muss es nicht immer die Führungskraft sein, die hier zur Stellung bezieht, sondern das heißt, man hat auch so einen miteinander gegenseitig erzieherischen Effekt. Wie bekomme ich High Performer? Es werden nicht alle High Performer, aber ich glaube, es sind doch viele Menschen da, die durch Motivation und die auch durch Rückmeldung auf Erreichtes, auf Erfolge, und das können kleine Schritte sein, mehr wollen. Und ich glaube, das ist wieder ein Punkt dieser Kommunikation, den ich genannt habe. Wir haben, gehen Sie in den Sport. Gehen Sie in den Sport beispielsweise, schauen Sie sich an, was machen dort High-Performance-Teams, Formel 1 oder wo auch immer. In den allermeisten Fällen haben die Prozesse, und das sind dann auch runtergebrochene Prozesse, in der Formel 1 kann das ein Pitstop sein, und man arbeitet dort immer wieder und immer wieder mit einem Debriefing, mit einer Manöverkritik an dem Prozess und so weiter. Aber warum macht man das? Weil man sich verbessern will und wir wollen natürlich als Top-Performer dazugehören. Und das ist etwas, da ist natürlich auch dieser Teamgeist und diese Teamkultur dabei. Aber ich muss wissen, insbesondere bei Veränderungsschritten, wir kennen das von uns selber, wir gehen ungern aus der Komfortzone raus. Wenn wir aus der Komfortzone gehen, das geht ja dann auch oft über so eine unsichere Zone, manchmal eine Angstzone, dass wir in eine Situation kommen, wenn wir dort nicht verankert werden mit einem Input von außen. Wir machen etwas anders, wir machen etwas besser, wir laden uns vielleicht mehr Verantwortung auf. Wenn das keine Rückmeldung bekommt, dass man sagt, hey, klasse, ist toll gegangen, oder auch hier müssen wir noch ein bisschen nachschärfen, aber grundsätzlich ist es der richtige Weg, dann fallen wir wahrscheinlich in unsere alten Gewohnheiten zurück. Und das ist auch der Weg zu High Performance zum Teil. Wir brauchen eine Vision, wir brauchen Ziele, wo wir hingehen wollen. Warum gibt es uns zusammen in dieser Konstellation? Und dann brauche ich die Möglichkeiten, mich dorthin zu bewegen, zusammen mit einem Team von kompetenten Menschen. Und das ist die Aufgabe auch der Führungskraft, das ein Stück weit zu orchestrieren.
Glauben Sie nicht, lieber Dr. Bartling, dass das ein Thema ist, das auch da sich wieder wahnsinnig differenziert in der jeweiligen Anforderung des Arbeitsumfeldes? Also dazu kenne ich so viele Betriebe, in denen das so, ich sag mal so platt, wie es gerne gesagt wird, mach ja nicht unsere Schlachtzahl kaputt. Da kommt jemand Neues in den Betrieb rein, der ist mit dabei, der ist motiviert, der will irgendwas machen. Und die Kolleginnen oder wie heißt das heute neudeutsch, sagen dann zu diesem Menschen, nee, das lassen wir schön bleiben, machen wir nicht so schnell, machen nicht so viel. Wir haben unsere Schlachtzahl, mit der wir ganz gut zurechtkommen. Mehr wollen wir hier aber nicht. Wir sind hier, um unseren Job runterzureißen. Alles klar, aber macht das bitte nicht kaputt. Also da gibt es aber sicherlich nach meinem Dafürhalten ganz andere Ebenen, je nachdem, auf welcher Branche ich unter Umständen unterwegs bin oder auf welcher Ebene ich in einem Betrieb unterwegs bin, bei denen das dann, glaube ich, doch sehr differenziert zu sehen ist.
Wir sind wieder dabei. Diese Differenzierung spielt eine riesengroße Rolle. Die Grundvoraussetzung ist natürlich auch in einer Organisation erstmal, dass ein Wunsch, ein Bedarf, ein Bedürfnis da ist, zu sagen, wir wollen ein Performance-Team sein, wir wollen ein High-Performance-Team sein, wir wollen kreativer, innovativer sein. Es ist ja ein Bedarf, ein Bedürfnis da. Und der muss auch klar formuliert sein. Das wiederum ist ganz klar auch Aufgabe von Führungskräften, von Führungsgremien.
Also ich komme mal wieder mit so einem Fallbeispiel aus der Praxis heraus. Aus einem Handwerksbetrieb, ich nenne gerne mal so dieses als Oberbegriff Handwerksbetrieb, damit ich das nicht irgendwie ein bisschen näher darstellen muss, bleiben wir bitte mal bei der Oberformulierung dazu. Da ist ein junger Mann, der in einen Betrieb hineinkommt und der sehr stark auf sich selbst fokussiert ist in der Überlegung, wie er arbeitet, was er machen möchte mit dieser Thematik, wie ich das eben schon gesagt habe. Dann ist der Unternehmer so gestrickt, dass er sagt, okay, du musst dich bei uns einfügen, du kommst bei dem einen oder anderen Trupp mit dazu und wollen mal sehen, wie das funktioniert. Und dann kommt er in einen Trupp von 5, 6 Leuten hinein, die zum Abend sagen, wir wollen mit dem nicht mehr zusammenarbeiten nach einer Woche, weil der sich nicht einfügen kann. Der hat da keine Lust dazu, der macht nur das, wozu er Bock hat, aber er ist nicht nachhaltig. Also wir können mit dem nicht die Anforderungen erfüllen, die wir machen müssen. Woraufhin also der junge Mann in das nächste Team gesteckt wird und da geht es genauso nach einer Woche und noch eins und noch eins. Also er war, glaube ich, bei 5 verschiedenen Teams und letztendlich hat dann der Unternehmer seine Teams zusammengenommen und dann gesagt, ja, warum formt ihr ihn nicht so? Warum pusht ihr ihn nicht? Warum fragt er nicht, was er haben möchte, wie er damit vielleicht mal nach vorne kommen kann, um sich besser einfügen zu können? Die Antwort war durch alle Ebenen durch, das ist nicht unsere Aufgabe. Also nee. Also wir wollen den nicht haben, das macht uns zu viel Arbeit. Also den aber zu formen, ihn dahin zu bringen, damit er vielleicht zu einem High-Performer wird und wir als Kollegen ihn da mitnehmen können, das ist nicht unser Job, das ist dein Job, Unternehmer, wir nicht. Also lass den bitte weg. Das ist genau das, was ich meine. Also wo kann man da anfangen, was kann man da als Führungskraft machen? Also dieser Unternehmer hat mich mit großen Augen angehört und gesagt, ja, ich kann eigentlich gar nicht sagen, was ich da noch machen soll, weil ich binde ja meine Mitarbeiter mit ein, aber auch die haben eine gewisse, in Anführungsstrichen, ich sage es mal so brutal, Verweigerungshaltung in Anführungsstrichen und sagen, nee, ist nicht unser Ding, da müssten wir uns ja positionieren, dann müssten wir Stellung beziehen. Wir müssten unter Umständen auf Konfrontation gehen. Wir müssten also nicht unverbindlich, sondern verbindlich sein. Und das zieht alles vielleicht Konsequenzen nach sich, die wir gar nicht haben wollen, ist nicht mehr unser Ding. Das ist das, was ich aus verschiedenen Bereichen sehr häufig mitkriege.
Also bei aller Diversität zur Liebe muss es nicht eine gemeinsame Basis geben, damit Diversität überhaupt möglich ist. Und da ist, glaube ich, auch die Frage, was kann diese Basis sein, was alle Mitarbeiter mit zum Tisch bringen müssen, damit man Diversität tatsächlich tolerieren kann und auch damit gut umgehen kann. Aber das scheinen ja so Fälle zu sein, so erstmal jetzt vom Hören sagen, da scheint keine gemeinsame Basis, wo man sagt, okay, ich habe Bock, dass wir den integrieren.
Wir arbeiten als Trupp, aber ansonsten ist dieses Unternehmen top.
Genau, also was ist die gemeinsame Basis? Was muss die Basis sein? Das kann ja nicht sowas wie Vertrauen sein, weil das muss ja wachsen. Es muss ja irgendwas anderes sein, was eine gemeinsame Basis ausmacht. Oder irre ich?
Vertrauen ist für mich schon wieder so ein Wort, da könnten wir auch schon wieder drüber diskutieren. Also eine Basis sollte man haben, da bin ich dabei. Also die Story geht noch weiter. Also um das mal zu formulieren, zum Schluss wurde dann letztendlich entschieden, da das nicht funktioniert, dass der junge Mann gehen muss. Es dauerte keine 3 Stunden, da kriegte der Unternehmer einen Anruf von einem anderen Unternehmen, das gelagert ist wie er, mit der Frage, hier stellt sich gerade jemand vor, was kannst du mir dazu sagen? Und der hat gesagt, das ist ganz schwierig, der hat Riesenprobleme, bla 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 bla. Ergebnis war, dass der junge Mann 5 Stunden später einen neuen Arbeitsvertrag hatte. Also die Unternehmer sind dann heilsfroh, wenn sie irgendetwas kriegen können, in der Hoffnung, dass sie das dann für sich im eigenen Betrieb vielleicht dahin kriegen können, dass das funktioniert. Nun weiß ich mittlerweile, dass der junge Mensch mittlerweile, glaube ich, durch 4 Betriebe gegangen ist, die es nicht funktioniert haben. Was ich damit sagen will, ist, dass eben auch die Auswahl, so wie das früher war, High Performer zu kriegen und sagen zu können, jawohl, hier, das sind unsere Leitlinien. So sind wir gestrickt, das ist unsere Fehlerkultur. So arbeiten wir, so ist der Betrieb aufgestellt. Das wäre schön, wenn du dich damit einfügen kannst, wenn du dich mit einbringen kannst mit all deiner Diversität und bla bla. Das ist unter Umständen in der heutigen Zeit, wo mir Menschen fehlen, die ich einfach auf dem Arbeitsmarkt habe, um sie vielleicht für mich maßgeschneidert finden zu können, oftmals gar nicht mehr gegeben.
Und ich finde, an der Stelle müssen Unternehmen auch ihre Onboarding-Prozesse tatsächlich mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Weil meine Erfahrung ist, die Leute werden da auch einfach reingebracht. Dann wird ihnen gesagt, was sie zu tun haben. Wenn man Glück hat, noch wie, warum schon mal gar nicht. Und es werden komische Sachen übergeben, wie bei dem musste so und so sein, der ist komisch. Aber solche Dinge, elementare Dinge, wie sprechen wir miteinander? Was erwarten wir voneinander? Was ist wichtig? Das wird, zumindest so erlebe ich es, tatsächlich gar nicht ongeboardet. Und das sehe ich als Problem.
Das ist aber vielleicht auch genau die Chance, die wir 3 ja in unserem Gespräch haben, um da unter Umständen so einen Faden aufnehmen zu können, mit dem man was machen kann. Ne?
Der Schlüssel scheint, und da ist Dr. Bartling tatsächlich am Zahn der Zeit, Kommunikation. Also Kommunikation, klare Haltung.
Klare Haltung, klare Inhalte, klare Kultur. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das, was Sie gerade beschrieben haben, ist ja ein ganz, ganz interessantes Fallbeispiel. Und ich glaube, es ist kein Einzelfall, absolut nicht. Mhm. Wir haben hier ein paar Ebenen, die zu betrachten wichtig wäre. Die eine Ebene ist natürlich, wenn Sie eine Organisation haben, die so wie sie funktioniert, erfolgreich ist und das messbar ist. Wir sind gemeinsam als die Teams, die wir sind, für diesen Arbeitgeber messbar erfolgreich. Der macht einen guten Job, der verdient Geld, der wächst möglicherweise. Dann ist natürlich die Argumentation, etwas zu verändern, relativ schwierig möglicherweise. So, warum soll ich das verändern? Warum soll mir von außen jemand erklären, wie die Welt geht, wenn ich ihm zeige anhand von Zahlen und Fakten, wie die Welt funktioniert für uns? Ich glaube, es hat mit der Führungskraft natürlich zu tun, die, ich sage jetzt mal so ein bisschen weit hergeholt, ein diverses Mindset entwickeln müsste, um in Zukunft Leute in die Organisation zu bringen, wenn sie sie nicht schon hat. Ich sage ja nicht, dass diese Führungskraft dieses diverse Mindset nicht hat. Aber auch diese Erwartungshaltung, wir brauchen Menschen, die vielleicht ein bisschen anders ticken als wir, die wir auch inkludieren können müssen. Jetzt komme ich zurück auf Frau Stapels Begriff des Onboardings. Also viel mehr zu schauen, wo besteht denn die Problematik heute? Wenn wir eine Problematik haben, ist es, weil das absolut niemals ein High-Performer sein wird? Oder hat er im Moment nicht so das Umfeld dafür bei uns? Kann sich das entwickeln? Wo gehen wir in 3 oder 4 Jahren hin? Ist es eine Möglichkeit, dass der dabei ist von anderen Kompetenzen her? Dass wir auch wirklich sagen, wir schauen ein bisschen mehr auf die Kompetenzen, die über eine Fachkompetenz hinausgehen. Und dann kann es immer noch sein, dass natürlich eine Schwierigkeit besteht, und das ist auch wieder Führungsaufgabe zu beobachten, wird der grundsätzlich nicht integriert, weil er divers ist, oder liegt tatsächlich auch eine Herausforderung vor, dass man einfach sagt, der Mann passt nicht rein, weil er schlicht und ergreifend die erforderte Leistung nicht bringen kann. Das kann ja durchaus auch sein. Aber ich glaube auch, es ist wichtig, und hierbei haben wir so sehr, sehr stark die Sicht der Organisation, ja, dass wir sagen, da kommt jemand rein, und das ist ein ganz zentraler Punkt. Wir haben hier die Sicht der Organisation, da kommt jemand, der geht dann nach einer Zeit wieder. Sie haben gerade gesagt, der ist dann in der Zwischenzeit bei 4 Unternehmen gewesen. Und die Konklusion daraus wäre wahrscheinlich zu sagen, wir finden am Arbeitsmarkt keinen, den wir gut nutzen oder brauchen können. Hat man ihn gefragt, der vielleicht ein junger Mann ist, der gesagt hat, was müsstest du eigentlich haben? Wie würdest du in dieser Organisation mehr als das, was von dir vertraglich verlangt wird, gerne und mit Motivation bringen? Ja, und ich glaube, diese Fragen werden nicht gestellt. Das heißt nicht, dass wir das leisten können dann als Organisation, aber ich glaube, sich aufzumachen und zu sagen, was wird denn in Zukunft von uns verlangt, damit wir Leute auch integrieren können, ist, glaube ich, eine wichtige Frage.
Und das ist auch für dieser mich
Teil Steve, von einem Onboarding. Ja,
ja, Entschuldigung, das ist auch dieser Steve Jobs-Ansatz, ne? Zu sagen, ich stelle einfach jemanden ein, der besser ist, der uns sagt, was wir tun müssen. Und ich glaube, diese Haltung haben auch ganz viele nicht, sondern die sagen, ich sage dir, was du zu tun hast, weil das hier ist ja mein Laden. Ich glaube, da werden so bestimmte Ebenen noch einfach verwechselt.
Genau.
Ich glaube, die Herausforderung wird sein, das Onboarding definitiv besser zu machen oder auszubauen oder für jeden dann zuzuschneiden. Aber auch letztendlich das Projekt Arbeit des jungen Mannes, der vielleicht nicht gefragt worden ist, aber doch gefragt worden ist, den einfach das Projekt so zu sein, wie es von ihm erwartet wird, gar nicht anpassen kann und es nicht geht, das unter einen Hut zu kriegen. Oder aber eben dann auch lieber zu sagen, lieber sterbe ich in Schönheit, also dass mir hier der Betrieb kaputt geht, weil ich nicht die passenden Menschen für meinen Betrieb finde. Also ich kenne auch genügend Unternehmen mittlerweile, die mir sagen, wir schrumpfen uns wieder klein. Wir haben gar keine Lust mehr, weiterhin nach Mitarbeitern zu suchen, weil das, was wir als Mitarbeiter bekommen, kriegen wir bei uns nicht unter. Das geht nicht. Also dann gehe ich lieber rückwärts und habe nachher noch eine Kernmannschaft von, die einfach dann da sind. Mit denen kann ich gut arbeiten. Und wenn da nichts mehr nachrückt, dann bin ich von mir aus gerne wieder alleine oder es ist irgendwann so weit, dass ich es abgebe. Also davon kriege ich immer mehr mit. Das ist schon, finde ich, eine starke Aussage, weil das auch Betriebe sind, die gut laufen. Also da ist eine gute Drehung drin. Die haben alle Voraussetzungen, um wachsen zu können unter Umständen. Aber da geht es auch gar nicht mehr um Wachsen, da geht es nur noch um Halten oder aber um die nervliche Belastung auf das, was sie da auf sie zukommt, mit dem, was sie allem gerecht werden wollen, sollen, müssen, um dann einfach zu sagen, ich gehe rückwärts. Das finde ich ist auch ein beängstigender Trend.
Absolut. Und im Zuge dessen, Herr Dr. Bartling, freue ich mich total, irgendwann, wenn Sie fertig sind, Ihre Masterthesis dazu auch mal lesen zu dürfen. Da sind Sie absolut am Zahn der Zeit und wir übrigens am Ende unseres Podcasts. Aber wir entlassen unsere Gäste natürlich nicht ohne unsere Fragestunde. Das heißt, ich stelle Ihnen jetzt ein paar, vielleicht sind es 7 Fragen, auf die Sie sofort und in der Sekunde antworten müssen aus dem Bauch heraus. Einverstanden?
Ja.
Okay, können wir das nochmal so tun, als ob Sie motiviert sind?
Ja, ich bin extrem motiviert. Ich habe nur gerade gedacht, ich hätte auch mit Nein antworten können. Aber ich antworte sehr gerne mit Ja, Frau Stapel.
Sehr gut. Okay, auf geht's. Wer hat Sie in Ihrer beruflichen Laufbahn am meisten beeinflusst?
Mein Doktorvater.
Und was wollten Sie als Kind werden?
Chirurg.
Das letzte Buch, was Sie gelesen haben?
Team of Teams.
Welches Lob, was Sie bekommen haben, hat Sie wirklich nach vorne gebracht?
Sind wir noch auf Sendung?
Sehr gut. Hund oder Katze?
Katze.
Whisky oder Wein?
In der Reihenfolge.
Kommen Sie wieder zu uns in den Podcast?
Sehr, sehr gern.
Super. In diesem Sinne bedanke ich mich für ein wirklich sehr, sehr aufschlussreiches Gespräch, was absolut eine weitere Episode noch erfordert, um noch weitere Themen vielleicht auch mal punktuell zu vertiefen. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich glaube, da spreche ich auch in Ihrem Namen, Herr von Ostergleichen, dass es ein toller Vormittag war mit Ihnen. Vielen, vielen Dank.
Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Ich finde, es ist ein ganz tolles Format. Ich freue mich, mit Ihnen beiden hier zu arbeiten. Und wenn es eine Thematik gibt, die es zu vertiefen gilt und ich darf dabei sein oder auch Highstep, also auch meine Kollegin Heidi Semmler, machen wir das sehr gerne.
Perfekt. Das klingt total toll. Ich möchte das aber ganz gerne noch mit einem Call to Action beenden, indem ich die Podcast-Zuhörer gerne auffordere, dass sie unter Umständen genau zu diesem Thema eine Frage haben oder vielleicht genau sagen, nehmt das Thema dann nochmal dezidiert damit auf, dann würden wir uns darüber sehr freuen. Das ist mein Schlusssatz und dann sage ich auch nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Regiolanda und der Stapelfuchs GmbH. Bis zum nächsten Mal.